Liebe Gemeinde, falls irgendwann mal ein König in unsere Stadt kommt, dann wird dieser ganze Tross aus schwarzen Limousinen sicher nicht über den Kavallerieweg in unsere Stadt geleitet werden. Ich habe hier sogar Beifall gehört. Ja, kennt ihr den Kavallerieweg? Ihr offenbar ja. Meine Kinder nennen ihn auch den Kavallerieweg. Ihr könnt euch das vorstellen. Eine Huppelpiste. Ich vermute, es liegt daran, dass darunter das Moor trocknet, sich Blasen bildet und dann sinkt das ab. Und man kommt mit Tempo 30, darf man da drüber fahren, aber es funktioniert auch nur, wenn man sehr genau aufpasst und so die Ideallinie kennt. Bedeutende Persönlichkeiten werden auf absehbare Zeit nicht über den Kavallerieweg in unsere Stadt gefahren. Die Babylonier hatten eine prächtige Prozessionsstraße, mit der sie ordentlich Eindruck machen konnten und wollten. Wer von der Pracht Babels beeindruckt werden sollte, der wurde durch das Ischtar-Tor in die Stadt geführt. Vielleicht haben einige von euch das vor Augen. Man kann das in Berlin im Museum besichtigen. Es gibt auch sonst Bilder zu sehen. Ein prächtiges, blaues, riesiges Tor mit Tierbildern drauf, großartig geschmückt. Und vom Ischtar-Tor aus führte dann so eine Prozessionsstraße ins Zentrum der Stadt. Auch wenn eine Schlacht siegreich beendet wurde, dann wurden die Unterworfenen durch das Ischtar-Tor über diese Prozessionsstraße geführt. Die Besiegten bekamen gleich den richtigen Eindruck von ihren neuen Herren. Und auch die Bevölkerung, die sollte ja jetzt sehen, was für ein Triumph ihr Herr errungen hatte und was für reiche Beute sie mit nach Hause bringen. Das hat Eindruck hinterlassen bei den Menschen, die aus Jerusalem nach Babylon ins Exil geführt wurden. Und als sie dann Jahrzehnte später heimkehrten, hatten sie die Bilder von diesem großartigen Tor und der prächtigen Straße noch vor Augen. Und wenn sie dann in ihrem Psalm dichteten, was wir so gerne und auch heute wieder in der Adventszeit singen, macht hoch die Tür, dann wollten sie das damit sagen, für den Herrn, unseren König, sind alle Tore der Welt und auch das Ischtar-Tor noch viel zu klein. Der passt da überhaupt nicht durch. Und wenn diese Menschen dann die Worte aus dem Buch Jesaja, die wir gerade gehört haben, auch lasen, dann hatten sie möglicherweise noch diese prächtige Prozessionsstraße vor Augen. Macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen. Das weite Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. So eine Sanierungsmaßnahme, die könnte ich mir für den Kavallerieweg auch mal ganz gut vorstellen. Zu Beginn des Lukas-Evangeliums wird ein Mann mit diesem Jesaja-Wort charakterisiert. Einer, der den Weg bereitet, einer, der dafür sorgt, dass der König kommen kann, dass alles gut vorbereitet ist. Einer, der im übertragenen Sinne Schluchten auffüllt, Berge abträgt und Krummes gerade macht. Die Rede ist von Johannes dem Täufer. Lukas beschreibt, wie Johannes, Jesus Christus, den Weg bereitet. Und das möchte ich gerne mal vorlesen. Das steht in Lukas 3, ab Vers 2b. Da rief Gott Johannes in seinen Dienst. Johannes war der Sohn des Zacharias und lebte in der Wüste. Nun zog er durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen: Lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. So steht es im Buch des Propheten Jesaja. Eine Stimme ruft in der Wüste: Macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen. Was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Redet euch nicht ein, Abraham ist unser Vater, denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Leute fragten Johannes, was sollen wir denn tun? Er antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Wer etwas zu essen hat, soll auf die gleiche Weise handeln. Es kamen aber auch Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Die fragten Johannes, Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete, verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch Soldaten, und wir, was sollen wir tun? Er antwortete, misshandelt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Johannes der Täufer war ein ziemlich schräger Vogel. Zurückgezogen lebte er das Leben eines Eremiten in der Wüste, abgeschieden von den Menschen. Vielleicht suchte er die Stille, er wollte auf Gott hören, oder ihm war einfach die Nähe anderer Menschen zu anstrengend. Wahrscheinlich traf beides auf ihn zu. Er machte jedenfalls nicht den Eindruck, besonders umgänglich zu sein und gut mit Menschen umzugehen. Und er hatte so ein Gespür für Gottes Herzschlag. Johannes predigte Umkehr, eine Sinnesänderung, Buße. Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Lasst euch taufen und ändert euer Leben. Umkehrpredigt und Taufe. Dazu kam Johannes aus der Wüste, begab sich unter die Leute, denn dazu wusste er sich von Gott berufen. Gerade vor 2 Wochen haben wir hier ein richtig schönes Tauffest miteinander gefeiert. Die Taufe ist das Zeichen des neuen Lebens. Das alte Leben wird beendet und begraben, wenn der Mensch untergetaucht wird, und ein neues Leben beginnt, wenn er wieder aus dem Wasser auftaucht. Die Taufe ist das Zeichen, mit dem ein Mensch ein neues Leben beginnt, das Gottes Ideen entspricht. Dazu forderte Johannes Menschen auf: Lasst euch taufen. Gott will eure Schuld vergeben. Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Johannes ging nicht wirklich zimperlich um mit seinen Worten. Ihr Schlangenbrut, beschimpfte er die Leute. Er rief ein Feuergericht auf sie herab. Und da würde ich Johannes gerne sagen, na, da hast du dich vielleicht ein bisschen im Ton vergriffen. Kann es sein, dass du etwas zu lange in der Wüste warst, sind dir die Menschen abhandengekommen? Man muss die Leute doch an die Hand nehmen und sie mit auf den Weg nehmen, um sie für eine Sache zu gewinnen. Mir ist das fremd, wie Johannes hier auf die Leute losgeht. Vielleicht verstehen wir aber seine Beweggründe besser, wenn wir vor Augen haben, diese Gegend, in der er gerade unterwegs ist, hat schon einmal ein ganz schlimmes Gericht erfahren. Hier hat es schon mal Feuer geregnet. Johannes spricht zu den Menschen in der Gegend von Sodom und Gomorra. Diese Gegend wurde sprichwörtlich für Fremdenfeindlichkeit, für soziales Unrecht und dafür, dass Gott dieses Unrecht nicht ungestraft lässt. Das ist eine alte Geschichte, eine geheimnisvolle Geschichte, und sie ist abscheulich und grässlich. Abrahams Neffe Lot hatte sich in Sodom niedergelassen. Er bekam Besuch von 2 Männern, die zuvor bei Abraham zu Gast waren. Und sie haben Abrahams großzügige, gute Gastfreundschaft genossen. Und auch Lot beherbergt sie nach allen Regeln der Kunst. Er war, wie Abraham, ein wirklich vorbildlicher Gastgeber. Und das passte den Einwohnern von Sodom nicht. Dass Lot, der ein Fremder in ihrer Stadt war, dass der bei ihnen wohnte, das war ihnen eigentlich schon gar nicht so recht. Aber dass dieser Fremde jetzt noch mehr von denen bei sich aufnahm, das ließen sie sich einfach nicht bieten. Man kann sich vorstellen, wie die Männer den Weinschlauch kreisen ließen und kraftvolle Reden schwangen. Das werden ja immer mehr. Wo kommen wir denn dahin, wenn die auch noch ihre Freunde und ihre Familien mitbringen? Irgendwann erkennen wir doch unsere Stadt nicht mehr wieder. Und man mag die ein oder andere Sorge der Männer auch verstehen. Aber solches Gerede, das führt nicht zu Gutem. Die Männer zogen vor Lots Haus, hämmerten gegen die Tür und forderten Lot auf, seine Gäste herauszugeben. Sie wollten an ihnen ein Exempel statuieren, sie wollten sie vergewaltigen. Es sollte sich herumsprechen, kein Fremder sollte in Zukunft auf die Idee kommen, diese Stadt zu betreten. Ich erzähle jetzt nicht die ganze schreckliche Geschichte, ihr könnt sie in Genesis 19 nachlesen. Die Erzählung endet damit, dass Gott ein Feuergericht über Sodom niederregnen lässt. Das ist eine alte Geschichte, eine geheimnisvolle Geschichte und eine grässliche Geschichte. Sodom wurde sprichwörtlich. Wenn in der Bibel der Name der Stadt genannt wird, dann als Sinnbild für Fremdenfeindlichkeit und für soziales Unrecht. Und es scheint, als hätte sich daran bis zum Auftreten des Johannes auch nichts geändert. Johannes prangerte das Unrecht dieser Menschen an. Ihn ergriff die Wut über Fremdenfeindlichkeit, soziales Unrecht. Die Leute, die Johannes beschimpfte, beriefen sich zwar darauf, dass sie Kinder Abrahams seien, aber Johannes stritt das vehement ab. Abraham und Lot, das waren so faire Menschen, so feine Gastgeber, aber ihr verhaltet euch wie die Schlangen und ihre Brut. Es macht Johannes rasend, dass Menschen, die wie Schwestern und Brüder miteinander umgehen sollten, einander zum Wolf werden. Weil einige sich in den Kopf setzen, dass sie ihren Lebensstandard unbedingt halten oder noch besser vermehren müssten und dass sie ein Recht darauf hätten, deshalb müssen andere hungern und auf der Straße leben. Das geht Johannes ans Herz. Es dreht ihn den Magen um, wenn fremde Menschen, die darauf angewiesen sind, dass man sie an die Hand nimmt und sie unterstützt, wenn diese Menschen ausgegrenzt, beschimpft und bedroht werden, wenn man sich über sie den Mund zerreißt und ihnen grundlos dann auch noch böse Absichten unterstellt und sie in ein schlechtes Licht rückt. Das ist unmenschliches Verhalten. Johannes bereitet den Weg für Jesus Christus. Er ruft in der Wüste, macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen. Wer das Lukas-Evangelium von Beginn an gelesen hat, der hat das noch im Ohr. Und auch wenn ihr letzte Woche hier im Gottesdienst wart, da hat Elisabeth Seidlitz den Lobgesang der Maria zum Thema gemacht. Der steht kurz vor unserem Abschnitt im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und da ist zu lesen, Gott hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. So will Lukas die Verse aus dem Buch Jesaja verstanden wissen. Das ist die Aufgabe des Johannes als Wegbegleiter, als Wegbereiter. Die Straße soll eben werden, die Huckel des Kavalerieriewegs sollen ausgeglichen werden, damit Jesus Christus kommen kann. Johannes ebnet den Weg, er tritt für arme und schwache Menschen ein und er ruft reiche und mächtige Menschen zur Umkehr, zur Solidarität. Ihr Lieben, ich habe heute ein kleines Jubiläum. Ich feiere heute, dass ich vor 31 Jahren meinen Führerschein gemacht habe. Könnt mir nachher gratulieren dann, ja? Bevor ich in die Fahrschule gekommen bin, hatte ich ganz schön Angst davor. Ich hatte sogar wirklich schlechte Träume vom Autofahren. Solche Sorgen habe ich mir davor gemacht, dass ich so ein Auto nicht steuern kann. Und dann war es doch alles gar nicht ganz so schlimm. Ich hatte einen guten Fahrlehrer, Herr Göller, in der schwäbischen Stadt Crailsheim. Wir hatten so ein paar Sprachschwierigkeiten miteinander, die haben mich 2 Fahrstunden noch mal zusätzlich gekostet, aber sonst war alles gut. Und in der ersten praktischen Stunde eierte ich also los. Ganz, ganz langsam fuhr ich von erstmal nach links und dann, um auszugleichen, nach rechts und dann wieder nach links und dann nochmal nach rechts. Und dann sagte Herr Göller, gucken Sie mal ganz nach vorne, da, wo Sie hinwollen. Nehmen Sie das sich mal als Ziel. Und auf einmal ging es. Ja? Ich konnte Auto fahren, es ging geradeaus, es ging. Von da an konnte ich Auto fahren. Johannes der Täufer malt den Menschen ein Ziel vor Augen. Da geht es hin. Die Straße soll gerade sein, eben nicht diese Hügel und Schluchten, wo der eine nicht weiß, was er mit seinem Reichtum anfangen soll und der andere hat kaum etwas, das er essen kann. Johannes malt den Leuten ein Ziel vor Augen, da soll es hingehen, gerecht soll es zugehen. Eine Gesellschaft, in der die, denen es gut geht, diejenigen unterstützen, die auf Hilfe angewiesen sind. Eine Gesellschaft, in der wir auch nur die Ressourcen verbrauchen, die uns zustehen und nicht ein 3, 4, 5 oder Vielfaches davon. Denn es darf natürlich nicht sein, dass die, die nach uns kommen, die Schulden abtragen müssen, die wir anhäufen. Das gilt für den Umweltschutz genauso wie für die Rentenlücke. Das Ziel ist eine Welt, in der alle Menschen gut leben können. Jetzt und auch in Zukunft. Strukturen verändern sich zugunsten von Menschen. Menschen blühen auf, gewinnen neue Perspektiven, entwickeln ihr Potenzial, weil sie es können, weil sie nicht daran gehindert werden, weil sie neue Möglichkeiten haben. Das malt Johannes dem Menschen vor Augen. Kehrt um, zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt und dann kann sich auch die Welt verändern. Macht den Weg bereit für den Herrn. Und dann kommen die Leute. Das interessiert sie. Davon wollen sie mehr wissen. Einer nach dem anderen stellt seine Fragen. Und das, was Johannes sagt, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das haben auch andere Lehrer in seiner Zeit gesagt. Es geht darum, dass Menschen fair miteinander umgehen, sich mit nicht behindern und kämpfen und bekämpfen, sondern dass sie einander unterstützen. Das ist nichts Neues, nichts Besonderes. Einige Leute wollen von Johannes wissen, was sollen wir denn tun? Wer 2 Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat, sagt Johannes. Wer etwas zu essen hat, soll auf die gleiche Weise handeln. Es ist ja gar nichts daran auszusetzen, dass jemand 2, 5, 7 oder 15 Hemden im Schrank hat. Aber wenn wir wissen, jemand anderes hat nichts anzuziehen, dann ist es dran, dass wir teilen. In der Advents- und Weihnachtszeit üben das viele Menschen ein. In diesen Wochen wird mehr gespendet als sonst im ganzen Jahr. Und das ist total wichtig und es ist gut. Damit kann vielen, vielen Menschen geholfen werden. Noch wichtiger ist es aber, dass wir die Armut an der Wurzel packen. Dass der Handel zwischen reichen und armen Ländern fairer wird. Das Fairtrade-Label ist dafür eine wirklich sinnvolle Einrichtung. Ihr kennt es hoffentlich, wenn noch nicht, dann lasst euch das mal zeigen oder googelt im Internet danach. Da haben Kirchen und auch unser Jugendverband, das Gemeindejugendwerk, an der Entwicklung, an der Einführung mitgewirkt. Die waren da beteiligt. Und das macht total Sinn. Wenn ich faire Produkte kaufe, dann entscheide ich, dass die Menschen, die in der Produktion auf Feldern und Fabriken arbeiten, fair behandelt und entlohnt werden. Das ist so einfach. Das ist so ein Lieferkettengesetz ohne Gesetz, total liberal. Ich entscheide, dass ich das will. Und dann kommen Zolleinnehmer, lassen sich taufen und wollen wissen, was sollen wir denn tun? Johannes antwortet, verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Jetzt hätte man von einem Eremiten aus der Wüste auch etwas ganz anderes erwarten können. Der hätte ja den Zöllnern auch wirklich die Taufe mal verweigern können. Viele Leute hätte das bestimmt gefreut. Zöllner waren Kollaborateure, sie steckten mit den Römern unter einer Decke und sie standen für das ungerechte System und profitierten auch noch davon. Den hätte Johannes jetzt mal wirklich die Hölle heiß machen können. Aber so einer ist Johannes nicht. Ihm liegt es daran, dass es fair zugeht. Die Wirtschaft ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Wirtschaft. Und die Wirtschaft ist für alle Menschen da und nicht nur für die, die sie zu nutzen wissen. Es gibt Menschen, die mehr verdienen und andere, die weniger verdienen, weil einige mehr arbeiten und mehr Verantwortung tragen. Aber es müssen die Verhältnisse gewahrt bleiben. Dass Menschen das 3, 4, 5 und noch viel mehrfache von anderen verdienen, das empfinden Menschen als ungerecht. Und dass Menschen, die viel arbeiten und viel Verantwortung tragen, trotzdem wenig verdienen, das empfinden Menschen als ungerecht. Und dann hilft es sehr, sehr viel, wenn die, die viel verdienen, das einfach auch so sehen. Wenn sie dankbar sind für das, was sie haben und damit großzügig umgehen. Und schließlich kommen auch Soldaten zu Jesus. Und wir, was sollen wir tun? Misshandelt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden, antwortet Johannes ihnen. Ich habe meinen Wehrdienst verweigert und ich bin da nicht stolz drauf. Ich fand den Zivildienst gut, es war eine wichtige Zeit in meinem Leben. Und wenn ich jetzt heute nochmal die Wahl zwischen Wehr und Zivildienst hätte, ich würde wahrscheinlich wieder Zivildienst machen. Aber ich habe in meiner Verweigerung gelogen. Ich habe behauptet, ich könne es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, an der Waffe ausgebildet zu werden. Dabei wusste ich damals genauso wie heute, dass wir Menschen mit Waffen brauchen, die unser Land und die Ordnung schützen. Sowohl SoldatInnen als auch PolizistInnen. Und das stellt Johannes auch gar nicht in Frage. Er fordert die Soldaten, die zu ihm kommen, nicht auf, die Waffen niederzulegen und den Beruf zu wechseln. Diese Männer braucht es, um Ordnung zu halten und Menschen zu schützen. Aber wer an der Waffe dient, der dient. Er darf die Waffe nicht leichtfertig einsetzen und schon gar nicht für den eigenen Vorteil. Ich beneide die Menschen nicht, die darüber entscheiden, wie stark sich unser Staat militärisch einmischt. Ob es um die Verteidigung unseres eigenen Staates geht oder den Erhalt des Friedens an einem anderen Ort, das muss immer sehr, sehr genau bedacht werden. Und ich beneide auch die nicht, die auf unseren Straßen manchmal innerhalb von wenigen Sekunden entscheiden müssen, ob sie zum Schutz von Menschen von der Waffe Gebrauch machen. Bei sowas werde ich ganz demütig. Ich will so eine Entscheidung selbst nicht treffen müssen. Da will ich gar nicht in der Haut stecken. Da kann ich eigentlich nur Gott bitten und für die Menschen eintreten, die solche Verantwortung tragen. Was Johannes hier diesen verschiedenen Leuten, die zu ihm kommen, sagt, ist eigentlich überhaupt nicht außergewöhnlich. Er fordert nicht mal Selbstlosigkeit. Und er ruft schon gar nicht zur Revolution auf. Er malt den Leuten eine faire Welt vor Augen. Er lädt ein, sei ein Teil davon, als Zöllner, Soldaten oder einfacher Bürger, als Nachbar, Arbeitskollegin, Bruder oder Schwester, in deinem Beruf, im Ehrenamt, beim Einkaufen, in der Freizeit oder in der Planung des Urlaubs. Sei ein Teil davon und bereite Christus und seiner Welt den Weg. Der Kavallerie-Weg, der wird manchmal an einigen Stellen ausgebessert, da wo Risse und Schlaglöcher entstehen und es dringend nötig ist, aber ich weiß nicht, ob er jemals so ganz begradigt wird. Das wäre ein ganz schön großes Projekt, würde viel Geldes bedürfen und würde wahrscheinlich auch lange Straßensperrungen mit sich bringen. Manchmal sind Wege festgetreten, wie planiert, wie asphaltiert. Man trägt nicht so eben mal einen Hügel ab oder füllt eine Schlucht auf. Das funktioniert nicht immer. Manchmal stehe ich mir selbst auf meinem Weg zu Jesus und seiner Welt im Weg. Ein Wegbereiter sein, Hügel abtragen und Schluchten auffüllen, boah, ganz schön viel verlangt manchmal. Das würde ich so gerne. Aber viel zu oft brauche ich selbst einen Wegbereiter. Lasst euch taufen und ändert euer Leben, predigt Johannes. Und dann fährt er fort, Gott will euch eure Schuld vergeben. Und da bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob Johannes hier überhaupt so ganz verstehen kann, was er da predigt. Kann Johannes sich das vorstellen, das Gericht, das er ankündigt, das er den Menschen androht, das wird Jesus Christus über sich selbst ergehen lassen. Christus erträgt den Tod, damit wir einen neuen Anfang machen können. Er stirbt, wird vom Tod auferweckt, um eine neue Straße zu legen. Es kann noch mal von vorne losgehen. Immer wieder ist ein Neuanfang möglich, auch wenn ich denke, alles fest asphaltiert. Es ist ein Neuanfang möglich. Immer wieder beten wir in unseren Gottesdiensten, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann stell dir das vor, dieser buckelige, festgetretene Weg, der ist weg und jetzt ist da eine gerade Straße. Jesus Christus, dem ich in der Adventszeit wirklich gerne den Weg bereite, der wird mir zum Wegbereiter. Er ebnet uns den Weg in seine Welt, damit wir auf diesem Weg gehen können. So richtig das alles ist, was Johannes sagt, und es ist alles richtig, aber das hat selbst er wohl noch nicht so richtig verstehen können. Amen.